doch es wirklich beeindruckend zu sehen, wie der Herr gedient hat.
Ja.
So anders wie wir.
Ja.
Steht in Jesaja 52, Vers 15, steht, genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen.
Amen.
Und wenn wir Jesaja 53 lesen, es hat mich sehr beeindruckt, zu sehen, was für ein Mensch der Herr war. Wie er gelebt hat und wie er sich gegeben hat für den Willen Gottes. Und ohne Frucht zu sehen, ohne dass er darauf gesehen hat, was es augenscheinlich für Frucht bringt. Hier heißt es sogar in Vers 2, er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Ja. Es ist, der Herr war nicht einer, der gezeigt hat, was alles in ihm ist. Da können wir wirklich von ihm lernen, seine Demut lernen. Und für uns ist es auch sehr wichtig, dass wir sehen, dass er unter allen Umständen gedient hat. Hier heißt es, dass er aufwuchs vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Häufig ist unsere Umgebung, in die der Herr uns setzt, nicht sonderlich fruchtbar. Häufig setzt uns der Herr sogar genau an einen Ort, wo es völlig unfruchtbar ist. Wo wir meinen, wir können überhaupt nichts für ihn bewirken. Wir meinen sogar, der Herr verschwendet uns, dass wir dort sind. Aber das dient alles dazu, dass er uns demütigt. Dass wir nicht aus uns selber Frucht bringen. Oder meinen, wir könnten etwas aus uns selber tun. Es ist, jeder kann Frucht bringen an einem guten Boden. Es ist nicht schwierig. Aber der Herr Jesus, er hat selbst in dürrem Erdreich, konnte er dem Vater Frucht bringen.
Amen.
Ohne dass es die Menschen bemerkt haben, er hat Gott Frucht gebracht. Und während er hier auf der Erde gedient hat, da können wir einen Vers lesen. In Markus 6, Vers 6. Da sehen wir, in was für einer Umgebung Jesus Christus gedient hat. Da heißt es nämlich, und er verwunderte sich wegen des Unglaubens. Auch wir heute, wir sind in einer Umgebung mit viel Unglauben. Egal wo wir sind, die Leute glauben nicht. Aber was hat der Herr gemacht? Er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Es hat ihn nicht beeindruckt, wie viel die Leute geglaubt haben. Sondern er hat trotzdem weiter dem Vater gedient und gelehrt. Und so, das muss auch unsere Ausrichtung sein. Nicht nur auf den Unglauben der Menschen zu schauen, sondern weiter das Wort des Herrn zu reden. Durch die Verkündigung und des Wortes kommt der Glaube. Er hat nicht viele Wunder getan, als sie ungläubig waren, sondern er hat gelehrt. Er hat weiter dem Vater gedient. Und das ist auch meine Erfahrung geworden. Der Herr hat mich an die Uni gesetzt, hier in Feigen. Und der Herr sagt mir immer wieder, geh raus und predige das Evangelium. Und so häufig sage ich dem Herrn, warum soll ich da hingehen? Es will eh keiner hören. Wir sind da fast jeden Tag draußen. Und es entsteht keine Frucht. Keiner kommt zum Bibelkreis. Viele sagen vielleicht zu, aber es kommt keiner. Und keiner wird gerettet. Was mache ich da eigentlich? Herr, was soll das? Was kann ich hier für dich bewirken? Aber der Herr hat in mir so gezeigt, hey, lehre das Wort trotzdem. Auch wenn du keine Frucht erstmal siehst, es bewirkt etwas. Es verändert uns, es macht uns demütig. Wenn wir so viel Erfolg hätten, dann würde ich am Ende meinen, ich hätte irgendwas erreicht. Aber der Herr möchte uns da wirklich zerbrechen.
Amen.
Und trotzdem gibt er uns immer wieder Trost. Es gibt auch manchmal Gelegenheiten. Da kam auch mal einer auf mich zu in der Uni und es war ein Professor, er kam auf mich zu und ich habe erst mal gedacht, okay, was passiert jetzt? Ich hatte schon ein bisschen Respekt und auf einmal kommt der Professor auf mich zu und sagt, hey Thomas, oder er hat mich nicht gekannt, hey, ich danke dir, dass du so oft hier draußen bist, Evangelium predigen. Am Anfang habe ich es nicht verstanden, aber ich habe euch immer nur gesehen, wie ihr dort Evangelium gepredigt habt, wie ihr den Leuten nachgegangen seid, wie ihr hinterhergerufen habt. Ich habe es immer nur gehört am Rande. Und ich habe gedacht, ich brauche sowas nicht, ich weiß schon alles. Aber dadurch, dass ich euch immer gesehen habe und ihr von der Bibel geredet habt, habe ich angefangen, auch in der Bibel zu lesen. Und er hat gesagt, jetzt merkt er, dass er eigentlich gar nichts weiß. Dass er Jesus braucht, dass Jesus bald wiederkommt. Und ohne, dass ich jemals mit ihm davor gesprochen habe, allein einfach dadurch, dass wir beständig immer wieder da gewesen sind. Wir haben nicht viele Früchte gesehen, aber er wurde dadurch gerettet. Und so kann der Herr wirken. Wir sehen es nicht. Wir sehen nicht, was der Herr tun möchte. Aber wir müssen seiner Stimme gehorchen.
Amen.
Wenn wir seiner Stimme gehorchen, wird Frucht entstehen. Frucht für den Vater, die er gewirkt hat, wo wir uns nicht rühmen können. Wo wir nicht stolz drauf sein können. Und die Umgebung, die der Herr uns gibt, ist sehr, sehr dürr. Und es kann auch sein, wenn wir auch das Leben von Jesus anschauen, seine Familie hat ihm auch nicht geglaubt. Und so ist es auch bei uns. Häufig sind wir in so einem Umfeld, wo einfach, keiner hören möchte. Selbst die Familie ist gegen einen und sagt, hey, du bist so extrem oder warum sagst du sowas? Aber der Herr hat trotzdem, geglaubt und gedient. Ja. Amen. Und es ist ein weiterer Punkt, der mir sehr, sehr wichtig geworden ist, ist, durch die Leiden lernen wir auf den Vater zu vertrauen. Wenn wir nicht leiden, meinen wir so viel, dann vertrauen wir auf unser Fleisch automatisch. Dann brauchen wir den Herrn nicht. Aber dadurch, dass Gott, das sehen wir am Beispiel von Jesus Christus sehr gut, dass Gott ihn gezüchtigt hat und durch Leiden gehen ließ, hat Jesus auch Vertrauen gelernt. Er hat Gehorsam gelernt und er hat auch Gott Vertrauen gelernt. Sodass er sich am Ende wirklich nur noch auf den Vater gestützt hat. Ganz am Ende hat er gesagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und so ist auch bei uns heute. Wenn wir dienen, der Herr wird uns auch durch Leiden gehen lassen, dass wir lernen, auf ihn zu vertrauen. Völlig auf ihn uns zu stützen. Und lob den Herrn, es ist wirklich gut. Weil das Ergebnis wird sein, das sehen wir in Jesaja 57, Vers 15. Da sagt er, denn so spricht der Hohe und der Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Und das ist der Weg, den der Herr heute geht. Er wird uns durch diese Dinge durchleiten, hineinbringen, damit wir einen zerschlagenen und gedemütigten Geist bekommen, damit er in uns wohnen kann, damit er wirklich in uns wohnen kann. Und lobt den Herrn. Ja, es ist, diese Leiden sind vielseitig. Wie auf der Gliederung haben wir noch andere Punkte, die zeigen, wo diese Leiden drinstecken. Hier heißt es zum Beispiel in Abschnitt 2, 5, dass er seinen Mund nicht auftat, als er gelitten hat. Und das ist auch ein Punkt, den der Herr wirklich in uns behandeln möchte, heute. Wenn wir leiden, oft gehen wir gleich zu unserem Nächsten, erzählen ihm alles, was uns Schlimmes widerfahren ist und wie schlecht es uns geht. Und wir beklagen uns ständig, aber der Herr hat sich nicht beklagt. Jesaja zeigt uns, dass er seinen Mund nicht auftat, wie ein Schlachtschaf, das zu seinem Scherer geführt wird. Und das dürfen wir auch lernen. Und stattdessen, dass während wir schweigen, ist es besser, dass wir lernen zu beten. Dass wir die Dinge vor dem Herrn bringen. Und sogar hier heißt es, dass er am Ende in Vers 12 heißt es, dass er für die Übeltäter gebetet hat. Wenn uns Leid widerfährt, anstatt dass ich dem anderen erzähle und meinen Mund auftue und auf mein Recht beharre, dass wir füreinander beten. Und da hatte ich auch diese Woche viele Erfahrungen mit gemacht, wo ich gemerkt habe, hey, mir wurde Unrecht getan und ich hätte am liebsten meinen Mund aufgetan und richtig aufgegeben und gesagt, hey, das ist, warum machst du sowas? Aber der Herr hat mich wirklich durch dieses Wort ermahnt und gesagt, nein, tu deinen Mund nicht auf, sondern bete für die, die dir übel tun. Bete für sie, dass sie verändert werden. Und ich kann sie nicht verändern. Ich kann die Menschen kann ich nicht verändern. Ich kann sie auch nicht ziehen. Sondern allein diese Menschlichkeit des Herrn kann die Leute gewinnen. Wenn sie seinen Ausdruck in uns sehen, wenn sie sehen, wie, was für eine Leidensbereitschaft wir haben, das gewinnt und beeindruckt die Leute. Es beeindruckt nicht die Leute, wie viel wir wissen. Oder wie schön unser Gebäude ist oder so viele verschiedene Dinge, sondern es beeindruckt das Wesen des Herrn, diese Menschlichkeit. Unrecht zu erdulden und stattdessen für sie einzustehen und für sie zu tragen.
Ja.
Amen. So, ja, mögen wir das auch alle lernen für den Aufbau des Leibes. Es geht nicht darum, dass wir die Erlösung vollbringen, wie Christus es getan hat, das können wir nicht. Aber wie wir gelesen haben in Kolosser 1, 24, der Vers ist mir sehr kostbar geworden. Es geht darum, dass wir das ergänzen, was noch fehlt für den Leib, für die Gemeinde. Nicht für die Erlösung, sondern für die Gemeinde. Und wir wollen vollendet werden. Wir wollen sehen, dass etwas zur Reife kommt.
Amen.
Dafür schneidet der Vater als der Weingärtner, er schneidet viel ab. Aber er möchte es ersetzen mit Christus. Und er möchte diese Frucht in uns hervorbringen. Amen. Lob den Herrn.
Amen.
Der Herr braucht gehorsame Nachfolger.
Amen.
Danke, Herr. Herr, wir loben dich.
Amen.
Danke für dein reiches Wort.
Ja.
Ja, ich fand es gerade sehr stark, weil der Thomas gesagt hat, es geht nicht um die Errettung. Der Herr Jesus als Diener hat für unsere Errettung gelitten. Aber es geht heute, dass wir ergänzen für die Vollendung. Der Herr möchte uns vollenden, weil er bald kommt. Der Herr möchte bald kommen und wir müssen fertig sein, um diese ganze Herrlichkeit und das Erbe, was er vorbereitet hat, dass wir fähig sind, das zu nehmen. Das zeigt uns Jesaja und das zeigt uns das ganze Wort Gottes, gell? Weil hier, ich habe gerade Petrus aufgeschlagen und da zeigt er auch, dass in 1. Petrus 1 zeigt er, dass Jesus durch die Auferstehung aus den Toten, er hat die Erlösung vollbracht in Vers 3 am Schluss, durch die Auferstehung aus den Toten hat er uns zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das in den Himmel aufbewahrt ist für uns, die wir aus Gottes Kraft bewahrt werden, zu einer weiteren Errettung, welche bereit ist. Und dann redet er über diese weitere Errettung, ja, und zeigt, wie kostbar nach der Erlösung, wir sind alle schon gerettet, aber es gibt diese weitere Errettung und die ist so kostbar, die ganzen Propheten haben nach dieser gesucht. Ja, wenn man hier weiterliest in Vers 9, es geht um das Ziel unseres Glaubens, ist die fortschreitende Errettung unserer Seele. Nach dieser Errettung haben gesucht und geforscht die Propheten. Das ist sehr interessant. Und was haben die Propheten uns gesagt? Was lesen wir in Jesaja? Vom Geist, der deutet zuvor die Leiden Christi. Und die Herrlichkeit danach bezeugte. Geht um unsere Errettung, das Ziel unseres Glaubens, die Errettung unserer Seele, dass unsere Seele Gott zum Ausdruck bringt. Haben die Propheten schon gesucht, wie wird sich das verhalten? Und sie haben bezeugt, es gibt die Leiden Christi und die Herrlichkeit danach. Und Wie die Brüder schon erwähnt haben, in den letzten drei Versen von diesem kostbaren Kapitel geht es auch um die Herrlichkeit nach den Leiden.
Amen.
Ja, Vers 10 heißt es nochmal: Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Übertretungsopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen.
Amen.
So wird er Nachkommen sehen.
Amen.
Dieses Wort ist Wahrheit. Schaut euch um. So viele Nachkommen schon allein in diesem Raum. Der Herr hat so viele Menschen gewonnen und das Leben Gottes gegeben. Sie sind Kinder Gottes geworden. Von Osten und von Westen, ja, von Korea, von USA. So viel hat der Herr überall Nachkommen gewirkt. Aber es ging nur dadurch, dass er diesen Weg bis ans Kreuz gegangen ist. Und er sagt auch für uns, dieses Wort für uns, gell, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn wir uns nur um unsere Sachen kümmern und dass es unserer Seele gut geht, geistlich wird nichts passieren. Es bleibt allein. Am Schluss hast du nichts, was du mitnehmen kannst. Du bleibst allein. Aber wenn du dein Seelenleben in den Tod gibst, dann wird viel Frucht hervorkommen. Und der Herr möchte auch, dass wir solche Frucht haben im Glauben, Nachkommen sehen. Er wird Amen. Nachkommen sehen. Wurde gerade erwähnt vom Weinstock. Wir waren vor kurzem zur Festversammlung bei Geschwistern und wir haben Wein im Garten, Trauben. Und wir haben uns zusammen ein paar Brüder beobachtet. Da gab es einen sehr starken Ast, der rausgekommen ist. Er war voller Kraft, der mächtigste Ast, sehr lang. Aber es war nicht eine Traube dran. Und dann hat er immer gesagt, den muss man gleich abschneiden, der ist nur für sich selber. Aber so ist es unser Leben, gell? Wenn wir unser Leben selbst verwirklichen und uns um uns kümmern, dass unser Leben schön wächst und es gibt keine Beschneidung, kein Leiden, gibt es keine Frucht für Gott. Und das zeigt, Gott möchte diese kostbare Frucht. Und dafür sind diese Leiden notwendig. Und der Herr sagt auch, um der vor ihm liegenden Freude hat er das alles erduldet. Er hatte diese Freude in Sicht. Und wir haben das bestimmt schon viele von uns oft gehört, aber wir müssen uns immer wieder neu erinnern, was der Herr mit uns vorhat. Was ist das Ziel? Was ist die Freude? Ja, wir müssen umdenken. Wir sehen nur die Leiden, aber wir müssen so wie der Herr unsere Sichtweise ändern. Und diese vor uns liegende Freude, wie es auch bei Paulus heißt, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch.
Amen.
Und ich ergänze, was noch fehlt an den Trübsalen Christi. Für sein Leid, für die Gemeinde.
Amen.
Wir kennen die Verse und ich merke immer wieder, diese Welt will so schnell diese Vision vernebeln und verschleiern, dass wir uns um uns kümmern und nicht sehen, was für ein Ziel wir haben. Und aber er wird Nachkommen sehen.
Amen. Amen.
Und seine Tage verlängern.
Amen.
Lob den Herrn. Hier sehr milde ausgedrückt, seine Tage verlängern. Das zeigt eigentlich Christus, er hat sich selbst in den Tod gegeben und ist auferstanden zum ewigen Leben.
Amen.
Das ist der Erstling. Das sind sehr verlängert seine Tage in Ewigkeit. Und wir sollen auch das als Diener sehen, was der Herr, unsere Zeit, wie wir sie ihm geben. Oftmals merkt man, man hat zu wenig Zeit und man möchte dies und das und jenes tun. Aber es ist so gut, den Herrn Jesus zu ergreifen als den wahren Diener. Und seine Zeit dem Herrn zu geben. Manchmal willst du deine Zeit verlängern, indem du dir was Schönes tust. Oder manchmal denke ich, so eine falsche Vorstellung. ich würde gern das und das und das machen, aber ich muss ja dem Herrn dienen. Hier schon mal so eine Überlegung. Petrus hat auch gesagt, Herr, guck mal, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was kriegen wir denn? Eigentlich ist es schon so kostbar, wenn du mit dem Herrn sein darfst. Du darfst ihn kennen, ihm dienen. Er hat dich erlöst, du gehörst ihm. Er hat dich nicht nur gemacht, er hat dich erkauft. Wir haben gar kein Anrecht mehr, unsere Sachen zu machen. Er hat uns gemacht und zusätzlich nochmal erkauft. Wir gehören ganz ihm. Und ihm zu dienen, ihn zu kennen, soll uns schon so ziehen, dass wir seine Liebe erfahren. Er liebt uns wie niemand anders. Und dennoch sagt er zu Petrus, wer das verlässt, Eltern, Väter, Mutter, Brüder, Häuser, der wird hundertfältig empfangen.
Amen.
In einem Evangelium sagt sogar hundertfältig in dieser Zeit. Aber es sagt auch mit Trübsal. Und in Zukunft das Reich und das ewige Leben. Und das habe ich gemerkt, gell? Wenn du dem Herrn dienst und Dinge lässt, du verlängerst dein Leben. Weil wir dem Herrn nachfolgen, dem Lamm nachfolgen ins Reich. Ja, manchmal wegen der Linsensuppe ist es oft diese Sache, ja, du willst die Linsensuppe haben und du bist traurig, ich diene dem Herrn, ich kann die Linsensuppe nicht haben. So ist unser alter Mensch oft. Du willst unbedingt das und das, nur weil ich dem Herrn diene, muss ich jetzt das beiseite lassen. Aber wir sehen nicht, wie es der Herr uns verlängern will. Unser Leben im tausendjährigen Reich mit ihm zu herrschen, in seiner Freude, zum Hochzeitsfest, einzugehen in die Freude des Herrn, das ist sehr kostbar. Ja. Ich bin auch sehr froh um die Geschwister, um die ganze Priesterschaft. Das ist ein gutes Training. Ja, meine Arbeitskollegen manchmal sagen, ah, jetzt wo du verheiratet bist, mach mal dies und hey, das musst du machen. Und ich bin so froh, dass ich diese Nichtigkeit nicht machen muss. Und manchmal zu Hause, es ist so gut, zusammen diese Ausrichtung zu haben. Der Herr will, dass wir in seine Herrlichkeit, in sein Ziel kommen. Und bei Kleinigkeiten, das hat mich gefreut, gestern zu hören, manchmal sind es Kleinigkeiten, wo du die Seele verleugnest. Es ist fast wie nichts, aber trotzdem ist es ein großer Gewinn, wenn wir diese Situation auskaufen.
Amen.
Und zum Beispiel, ich habe die Früchte in der Küche gesehen vor ein paar Tagen und sage, oh, ich gehe jetzt hoch und mache mir damit einen Smoothie. Meine Frau hat gesagt, gleich ist Versammlung. Lass dein Seelenleben, dafür hast du keine Zeit.
Wow.
Und dann dachte ich, lob den Herrn für die Priesterschaft.
Amen.
Oder ich wollte vor zwei Tagen zum See gehen, habe gesagt, hey, ich gehe heute Abend zum See, kommst du mit, Bruder? Er hat gesagt, hey, es ist Konferenz, wir haben für sowas keine Zeit, wir müssen uns jetzt vorbereiten. Und manchmal sagen die Brüder was, zu Recht, manchmal vielleicht nicht ganz zu Recht. Wir sollen uns darüber freuen und ermutigt sein, gell? Das ist manchmal was, jemand sagt was zu dir und deine Seele, der gefällt es gar nicht. Ich habe jetzt mein Recht, das hier zu machen. Aber auch in solchen kleinen Leiden eine Bereitschaft zu haben. Ich habe ein Ziel. Mir hat es auch sehr gefallen, die Verse von Timotheus. Hatten wir in Gemeinschaft zusammen mit den Brüdern. Da heißt es auch, es geht ja um zu leiden. Als ein treuer, als ein guter Soldat Jesu Christi in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 3. Und zeigt, wir haben ein Ziel. Ja, er nennt hier den Soldat, dann später den Wettkämpfer, der den Siegespreis kriegen will. Und auch den Ackermann, der sich müht, um als Erster die reiche Frucht zu haben. Alle diese drei haben ein Ziel vor Augen. und alle müssen durch ein gewisses Leiden gehen. Ja, wenn die Ernte eingefahren ist am Sonntag, weil am nächsten Tag der Regen kommt, du kannst nicht schöne Zeit mit deiner Familie haben und dich ausruhen. Auch wenn deine Seele das möchte. Du weißt, jetzt ist Zeit rauszugehen und die Ernte reinzuhauen, sonst kriegst du die Frucht nicht und alles verdirbt. Und der Wettkämpfer genauso, er hat ein Ziel, er will die Medaille, er will den Siegeskranz bekommen. Und das kostet ihn Training und Leiden. Und so müssen wir wirklich sehen, was für ein Ziel der Herr hat und eine Bereitschaft zu haben, wenn Leiden kommen. Ich gehe da durch. Ein Soldat, der kann, es kann alles gut laufen, es kann aber auch viel Leiden geben. Aber er hat die Bereitschaft und dafür wird er trainiert. Und heute ist diese Zeit, wo der Herr uns nochmal neu Leiden schickt und trainiert. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, mir fällt ein, ich habe mal mit einem Leutnant geredet und er hat mir gesagt, sie haben da diese Grundausbildung gemacht und er hat mir gezeigt, sie schicken die Leute 3 Tage ins Feld mit einer Tagesration Essen. Und dann kommen die nach 3 Tagen verhungert rein, sitzen am leckeren Tisch voller Essen, müssen warten, bis der Offizier das Essen aufschließt. Und bevor es aufschließt, geben sie einen Alarm, alle müssen raus, dürfen nichts nehmen. Nach 3 Tagen. Und er sagt, das ist am meisten frustrierend für die Soldaten. Viel mehr als irgendwelche Liegestützen oder Strafen. Wenn sie dieses Essen haben, sie sind so frustriert und gehen raus und kriegen nichts und die Moral ist im... Aber er sagt, das ist eines der besten Trainings, um die Soldaten leidensbereit zu machen. Wenn sie einen Auftrag haben am Anfang und dann schimpfen sie, oh, ich habe kein Essen und so, dann können sie gar nicht die Ziele erreichen, die sie erreichen sollen. Und so ist es wie ein Leiden als Training, damit sie, wenn irgendwelche Dinge kommen, dass sie ausgerichtet sind auf das Ziel und schon gewohnt sind, wenn es mal kein Essen gibt, gibt es kein Essen. Ich habe ein Ziel, ich muss es erreichen. Und das sind Beispiele, die Paulus aufgreift, um zu zeigen, wir haben das größte Ziel in diesem Universum. Gott möchte uns Könige und Priester machen. Gott möchte eine Frucht hervorbringen, die er zeigt. Aber das geht nicht nur durch Genießen, sondern er muss etwas in uns ändern. Und dieses Ändern, das trifft unsere Seele. Aber er wird seine Tage verlängern.
Amen.
Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen.
Amen.
Das sind noch kostbare Verse. Das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Wegen der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und voll zufrieden sein. Lob den Herrn. Ja, dieses Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Noch Daniel-Verse aufgeschrieben. In Daniel war ja kurz nach, paar hundert Jahre nach Jesaja. Und Jesaja spricht viel von den Leiden und der Herrlichkeit. Und Daniel sieht hier auch, was passiert. Ich lese einfach vor, in Kapitel 7, Vers 13 sagt er, ich schaute in den Nachtgesicht. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Also er sieht, wie der Herr Jesus, nachdem er gelitten hat, kommt vor den Thron. Schon 600 Jahre bevor das passiert ist. Also der ist Sohn des Menschen und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Hier steht, der Vorsatz des Herrn wird in seiner Hand gelingen.
Amen.
Der Herr hat einen großen Plan für jedes Leben, für so viele Menschen. Aber es ist immer wieder gut zu sehen, am Schluss möchte die Königsherrschaft gewinnen. Und hier zeigt es schon, wie Christus die Königsherrschaft angenommen hat. Und viele von uns kennen die nächsten Verse in Daniel 7, von 22 ab. Da sagt er, es kommt eine Zeit, da das Gericht der Heiligen den Heiligen des Höchsten gegeben wird. Und die Zeit heranbrach, dass die Heiligen das Königreich in Besitz nahmen. Und ich lese noch 27, und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird wem? Dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden.
Amen.
Das ist gewaltig. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Und es gibt viele solche Verse, die zeigen, das ist Gottes Ziel. Der Herr selber ist durch Leiden gegangen und Daniel zeigt, wie er hochkommt vor den Thron und ihm wird alle Macht und Ehre gegeben. Und er wird herrschen über die ganze Erde. Aber er möchte uns, seinen Heiligen, und er wird ihnen das Reich übergeben. Und die Frage ist, sind wir die, die dabei sind? Und das heißt hier, der Herr ist so ein Diener, das Vorhaben des Herrn wird durch seine Hand gelingen. Und dieser Diener lebt in uns. Er möchte auch, dass dieses Vorhaben, dass wir das Reich bekommen, durch unsere Hand gelingt, da wir Christus leben. Das ist, wofür er uns berufen hat. Lob den Herrn.
Amen.
So, ja, zum Schluss noch sagen, dass so gut ist zu sehen, der Herr hat einen Plan und er wird uns dahin bringen. Und es geht durch Schwierigkeiten, aber wir können uns wirklich dem Herrn weihen und sagen, Herr, wir glauben dir, alles, was du uns schickst, dient zu unserem Besten. Auch wenn wir viele Dinge heute nicht verstehen, der Herr benutzt sie, um unsere Seele zu erretten.
Amen.
Und wir wissen, ich habe heute Morgen haben wir einen Psalm gelesen, Psalm 56, Vers 10, da sagt der zweite Teil vom Vers, ich weiß, dass Gott für mich ist. Ich finde diesen Satz sehr stark. Ich weiß, dass Gott für mich ist. Deshalb hat Gott uns gerettet. Deshalb sind wir hier und hören so ein Wort. Weil Gott ist für uns. Er möchte, dass wir Christus gewinnen und zum Ziel kommen. Und wie der Bruder vorhin gesagt hat, der Vater, wenn er uns liebt, züchtigt er uns. Aber das zeigt, wie sehr Gott uns liebt. Ja, wenn Christian seinem Sohn irgendwie sagt, okay, ich habe es dir schon gesagt, du sollst es nicht machen, mach's einfach, spiel mit dem Feuer und geh auf die Straße, dann ist da keine Liebe mehr. Das muss, sowas würden wir nicht tun. Ich kann das gar nicht ausdrücken, aber es ist so gut zu sehen, der Vater, wenn er uns wirklich liebt, er behandelt uns, er züchtigt uns aus Liebe. Dass wir auch so wie die Thessaloniker werden, das wurde auch heute Morgen schon erwähnt, gell? Die haben durch viel Leiden trotzdem das Wort angenommen in Freude. Und das ist auch eine Erfahrung, dass ja jeder Mensch bekommt Leiden in seinem Leben. Manche größer, manche weniger. Und dann gibt es noch extra Leiden um des Herrn willen. Aber egal, ob uns natürliche Leiden oder Leiden um des Herrn willen treffen, es ist gut, so wie diese junge Gemeinde in Thessalonik, trotz der Leiden, das mit Freuden zu ergreifen. Und da heißt es, Paulus sagt dann in Kapitel 1, Vers 6, zählt das auf und im nächsten Kapitel zeigt er, wie sie ein Vorbild aller Gläubigen geworden sind, in ihren Leiden. Sie waren ein Vorbild für die in Mazedonien und Achaia, Und er sagt, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall in der ganzen Welt geht euer Zeugnis, und ich brauche gar nichts mehr darüber sagen, weil alle gehört haben. Was für eine Freude ihr habt, trotz eurem Leiden. Das ist eine Herrlichkeit. Und Freude zu haben in Leiden, durch die ganze Kirchengeschichte gibt es immer wieder Menschen, wo es heißt, sie haben gelitten bis zum Tod und ihre Freude hat Frucht gebracht. Das ist eine Erfahrung. Ich schätze es auch unter uns. Sehen wir manche, die haben bestimmte Leiden, und wenn sie trotzdem am Sonntag kommen und auch noch mit Freude dem Vater ein Opfer bringen, das ist für mich eine große Ermutigung. Zu sehen, trotz dieser Leiden können wir Freude haben. Und das ist, was die Menschen sehen, auch die Ungläubigen. Das ist ein wirkliches Zeugnis unseres Herrn. Dass wir trotz aller Leiden wissen, es dient uns für die Herrlichkeit und wir haben Freude. Und ja, so sind diese Verse sehr kostbar in Jesaja. Wegen der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und voll zufrieden sein. Mein Knecht, der Gerechte, wird viele gerecht machen, indem sie ihn erkennen, denn er wird ihre Sünde tragen. Der Herr hat uns dieses Vorbild gelassen für unsere Errettung, und heute sind wir auch und folgen nach für unsere Vollendung. Durch den Herrn.
Amen. Herr, wir loben dich. Amen. Danke, Herr, dass du um der vor dir liegenden Freude willen das Kreuz erduldet hast.
Amen.
Danke für alle Leiden und auch für diese wunderbaren Ergebnisse.
Amen.
Ja, Herr, danke, dass du uns das Ziel immer mehr vor Augen malst.
Amen.
Herr, wofür wir auch leiden dürfen, Herr.
Amen.
Herr, dass wir darin auch die Freude an dir auch zunimmt sogar.
Amen.
Herr.
Amen.
Amen.
Ja, Amen.
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 Amen. Amen. Frucht aus diesem Sprechen, Herr.
Amen.
Gewinne Gestalt darin.
Amen.
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 Oh, Herr. Amen.
Mehr unsere inneren Augen.
Amen.
Wir beten für unser Verständnis jeder Schwierigkeit und jedem Problem.
Amen. Amen.
Dass wir es alles nach dem Geiste beurteilen.
Ja.
Dass wir es verstehen, was deine Hand vorbereitet
hat. Amen.
Amen.
Deine Hand.
Amen.
Oh Herr, wir loben dich.
Amen.
Jemand was?
Auch das sind Vers 12 vorlesen. Dann hat er eben Vers 11 aufgehört. Lese ich Vers 12 nochmal vor. Und auch weil der Vers mich in der Vorbereitung auf die Konferenz hier eigentlich von ganz Jesaja 53 am meisten dort beschäftigt hat. Dort heißt es, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Irgendwie ist es wie nochmal eine Zusammenfassung von dem ganzen Kapitel ganz am Schluss, wo Gott zeigt, was dieser Knecht durch sein Leiden hervorgebracht hat. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, heute Morgen zu sehen. Jesaja 53 redet viel von den Leiden des Messias, aber das Kapitel zeigt auch gleichzeitig schon die Frucht, die dadurch hervorkommt. Und in diese Erfahrung, in diese Wirklichkeit möchte uns der Herr jetzt auch leiten. Nicht, dass wir einfach jetzt die Leiden, die wir haben, annehmen, weil wir denken, es muss eben sein, sondern dass wir wirklich sehen, welch eine Frucht der Vater durch die Leiden in uns jetzt hervorbringen möchte. Und der Teil, der mich in Vers 12 hier eigentlich am meisten berührt hat, ist dieser Teil dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat. Wenn ich an die Leiden des Herrn denke, denke ich immer sofort ans Kreuz und dass er körperlich dort hing. Aber was Jesaja hier in diesem letzten Vers betont, ist die Leiden, durch die seine Seele gegangen sind. Schon deutlich vor der Zeit, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Natürlich war der Tod am Kreuz war der Gipfel der Leiden des Herrn und sehr kostbar und sehr wichtig für uns. Aber durch wie viele Leiden ist er vorher schon gegangen? Wie oft hat dieser Knecht schon vorher seine Seele dem Tod preisgegeben? Und das ist ermutigend, denn das zeigt mir, ich muss nicht warten, bis ein ganz großes Leiden kommt, wie der Tod am Kreuz, bis ich Anteil haben kann an den Leiden Christi. Es gibt heute schon viele Gelegenheiten, meine Seele dem Tod preiszugeben. Es wurde ja schon erwähnt, mit Beispielen auch gestern Abend. Aber ich habe es wirklich geschätzt, dass Gott am Schluss nochmal, wenn er hier zusammenfasst, warum der Knecht die vielen zum Anteil bekommt, warum er Starke zum Raub erhält, warum diese Frucht hervorkam, warum, weil er seine Seele dem Tod preisgegeben hat. Und das möchte ich heute auch lernen und üben. Und wir haben die Verse ja auch schon gehabt. Es ist eine Übung. Ja, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit ist für die, die durch sie geübt sind. Und heute gibt es so viele Gelegenheiten für uns täglich zu üben, unsere Seele dem Tod preiszugeben. Und es sind oft sehr kleine Sachen. Aber die sind sehr kostbar und sehr wichtig.
Amen.
Dass der Tod des Herrn in unserem Seelenleben wirksam ist. Und dann wird auch die Auferstehung und die Kraft und die ganze Frucht danach kommen.
Amen.
Aber wichtig ist, dass auch wir heute lernen, bereit zu sein, unsere Seele dem Tod preiszugeben.
Amen.
Und sich unter die Übeltäter zählen zu lassen und die Sünde der anderen zu tragen und für die Übeltäter zu beten. Amen.
Amen.
Ja, ich wollte hier nochmal einen Vers vorlesen. Aus dem Philipper 3, da heißt es hier: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch nochmals dasselbe zu schreiben, verdient mich nicht. Euch aber ist es ein Schutz. Und dann nochmal aus Philipper 4, was mir auch schon sehr viel oft geholfen hat und Trost gegeben hat. Da heißt es hier: Freut euch in dem Herrn, alle Zeit. Noch einmal will ich sagen, freut euch. Erweist allen Menschen eure Großmut, der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern lasst in allem eure Anliegen durch Gebet und Bitten und mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Ich wollte dem Herrn noch zur Ehre sagen, Gott, in meinem Leben, was ich so teilweise erfahren habe, wenn ich um des Herrn willen leiden musste. Und es war damals schon in der Schule manchmal, aber auch dann noch in späteren Zeiten. Aber ich habe immer gemerkt, wenn es um des Herrn willen war, dann war er bei mir, dann hat er mir Zustrom gegeben, dann hat er mir Freude gegeben, trotz allen Leides, und er hat mir Frieden gegeben, wie es hier auch heißt. Der Friede Gottes ist höher als alle unsere Vernunft. Und ich habe, muss ich wirklich dem Herrn danken dafür und loben. Und es, ich habe aber auch erfahren, wenn ich um des Herrn willen das Leiden nicht gemacht habe, wo ich mein Seelenleben retten wollte und ja meine Haut retten wollte, dass ich eigentlich darunter sehr viel gelitten habe, weil ich merkte, der Herr war gar nicht bei mir oder er war traurig und ich war dann auch traurig. Und ich habe dadurch manchmal jetzt auch gelernt, schon auch früher, auch im Evangelium predigen, wenn ich dann zurückgewichen bin. Es war dann für mich auch ein Leiden, weil der Herr traurig war. Aber dann habe ich mir vorgenommen, jetzt die Flucht nach vorne und der Herr, und du erfährst den Herrn dabei. Und ich möchte euch einfach nur Mut machen, wenn ich um des Herrn bin, wenn ich ihm vertraue und mein Seelenliebe verleugne, auch wenn ich auch leiden muss im Moment. Aber der Herr ist bei mir und er gibt mir Freude. Und ich erfahre ihn und Ja, das möchte ich auch weiter.
Amen.
Das ist wirklich hellbrechend, wie wir alt geworden sind in der Gemeinde. Das geben wir eine Zeugnis. Das Wahre, wenn wir dem Herrn oder unseren Willen oder dem Herrn Willen leiden durchgegangen sind, wirklich der Herr hat gelohnt. Aber wenn wir diese, wie Thomas gesagt hat, Dürrenland gesehen haben und dass wir nicht leiden wollten und weglaufen wollten und wie wir alles versucht haben, den Weg aus dem Weg von dem Leiden gehen wollten, wie der Herr mit uns wirklich weggegangen ist. Aber wir sind so dankbar, noch einmal zu dem Herrn, tue Buße, mein Leben in verschiedene, von mir oder vom Herrn, von der Gemeinde, ist ganz egal, dieser Leiden, die ich nicht Freude gesehen hatte. Ich habe gestern Abend wirklich Buße getan. Herr, ich möchte die Geschwister ermutigen, dieses Wort, dass wir jeden Leiden, das der Herr liebevoll vorbereitet hat, dass wir vollendet zu werden, gemeinsam, dass wir durchgehen. Wirklich wie wir, wie ich, dass ich viel Buße tun musste, weil ich Leiden nie Freude gesehen hatte manchmal und weglaufen wollte und irgendwie anderen Weg schaffen wollte. Aber ich bin so dankbar, durch Leiden, wir werden vollendet.
Amen.
Noch ein Aspekt, der mir sehr wichtig wurde und der mir jetzt auch durch die Erfahrung, nicht durch, nur durch das Wort, sondern durch die Erfahrung aufgefallen ist, wenn immer wir in Leiden kommen, was passiert? Wir werden bloßgestellt, oder? Wir werden vom Herrn bloßgestellt. Das Licht kommt durch den Geist und durch die Leiden. Denn das Leiden zeigt mir, wo stehe ich. Ich werde geprüft. Und sehr oft, muss ich sagen, habe ich auch versagt. Und habe auch Fehler gemacht. Und habe gemerkt, meine Güte, was für ein furchtbar, wie furchtbar ist unser Selbst. Wie furchtbar ist das Fleisch. Wie furchtbar und egoistisch sind wir in unserem Wesen und in unserer Art. So, das exponiert uns. Aber es hilft uns. Wenn wir dann wirklich zum Herrn gehen und sagen, Herr, ich muss Buße tun. Ich muss mich zu dir wenden. Ich brauche dich so sehr. Durch dieses Leiden hast du mir gezeigt, ich bin noch nicht so weit. Ein bisschen was habe ich gelernt, aber noch nicht vollständig und noch nicht vollkommen. So, ich bin auf einem guten Weg. Und dann passiert etwas. Wenn wir das tun, wir bekommen ein weiches Herz. Oder? Wir bekommen ein Herz, weil je mehr wir Buße tun, wir tun mehr Buße. Und wir merken, oh, wir müssen noch mehr Buße tun. Warum? Weil wir noch so viel Mängel und Fehler haben. Aber genau dadurch bekommen wir ein weiches Herz. Und dieses Herz kann der Herr benutzen und kann zum Ziel kommen. Denn letztendlich ist unser Herz ausschlaggebend, wie schnell der Herr vorangehen kann mit uns. Geschwister, wenn unser Herz gereinigt ist, der Herr kann sehr schnell vorangehen. Und auch wenn wir in dieser Buße leben, wenn wir darin leben und uns wenden und uns ständig wenden. Mich hat sehr berührt in der Konferenz, als John, unser Bruder, gesagt hat, Buße tun, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ich dachte, ich höre mich richtig. Boah, das ist wunderbar. Er sagt, ich tue gern Buße. So, er hat begriffen, um was es geht, dass wir dadurch ein weiches Herz bekommen für den Herrn. Und die Liebe in unser Herz kommt. Geschwister, sie fasst alles zusammen. Letztendlich, es ist wunderbar, dass der Herr dann einen Weg mit uns hat. Sonst sind wir hart. Wenn du den Leiden davonläufst, du bleibst hart. Du bleibst unversöhnlich, du wirst es nicht akzeptieren. Aber wenn wir sehen vor dem Herrn, oh, da habe ich noch, da habe ich einen Fehler, da ist etwas noch nicht im Herrn, in Christus hineingebracht, dann können wir Buße tun. Und das wird uns ein Herz geben, in dem der Herr noch viel mehr arbeiten kann. Das ermutigt mich jetzt gerade sehr. Und das ist auch der Weg des Herrn, wie wir vorangehen. Lob der Herr.
Amen. Herr, wir loben dich für alle Ermutigung.
Amen. Ich möchte auch noch mal kurz ergänzen. Und zwar ist so kostbar, jede Situation, in der wir sind, zu nutzen, um Christus zu gewinnen. Weil es gibt, egal welche Quelle dieses Leiden hat, in dem wir stecken, wurde ja schon gesagt, manche Dinge kann man beeinflussen und andere kann man nicht beeinflussen. Und alles benutzt der Herr, um etwas in uns zu wirken. Ja, zum Beispiel bei der Arbeit komme ich in Situationen, wo ich wirklich an meine Grenzen komme. Und Leiden, die entstehen, wo ich dann zum Herrn rufen muss, weil ich ganz genau meine Mängel und Unzulänglichkeiten erkenne. Und das sind so wunderbare Gelegenheiten, etwas vom Herrn zu gewinnen. Und aber auch im Dienst, wie schon angesprochen wurde, das sind, ich sage jetzt mal, Leiden, denen man aus dem Weg gehen kann. Aber ich rate es niemandem, weil was wir schon gelesen haben, möchte ich nochmal bestätigen, 1. Petrus 4, Vers 13, sondern im Maße, wie ihr an den Leiden Christi teilhabt, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Jauchzen freut. Und da habe ich gesehen, ich schneide mir selbst große Freude ab. Wirklich. Immer wenn der Herr gesagt hat, tu, mach etwas, diene mir hierin, und ich habe das abgewiesen, ich habe mir sehr viel Freude abgeschnitten. Man denkt, okay, ich gehe dem Leid aus dem Weg. Ich schneide Leid ab, aber in Wirklichkeit schneide ich mir Freude ab. Weil der Herr legt eine Last auf, aber er gibt auch eine große innere Bestätigung. Und ja, deswegen ist es wahr, was hier steht. Sondern im Maße, wie ihr an den Leiden Christi teilhabt, freut euch. Den Herrn.
Amen.
Also nicht im Dienst abschneiden mit diesen dummen Gedanken, ich gehe Leiden aus dem Weg, das ist falsch, sondern wir schneiden uns der Freude Christi ab. Lob den Herrn.
Amen.
Ich habe jetzt einen Satz für mich aufgeschrieben, wegen Leiden. Also das Leiden ist nicht da, um uns zu bestrafen, sondern das Ziel des Leidens, habe ich geschrieben, ist zur Vollendung. Der Herr lässt Leiden zu, damit er uns zur Vollendung bringt. Wie der Bruder auch gesagt hat, wenn da Leiden gibt, gibt es Bloßstellung, gibt es Aufdeckung, was in uns noch nicht stimmt. Und das ist eigentlich, was der Herr machen muss, weil ohne Leiden würde der Herr uns nicht behandeln können. Ich habe jetzt drei Verse aufgeschrieben. Sacharja 13, Vers 9. In Vers 8, der zweite Teil steht, ein drittes soll aber darin übrig bleiben. Also wir sind jetzt der Überrest, aber der Herr muss uns noch weiter behandeln. Da steht in Vers 9, aber dieses letzte dritte will ich ins Feuer bringen. Nicht zum Strafen, sondern und es leuchten, wie man Silber leuchtet. Und ich will es prüfen, wie man Gott sieht. Es wird meinen Namen angerufen und ich will ihn antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Das ist das Endziel, wenn wir durch Leiden durchgehen müssen. Kann der Herr wirklich sagen, das ist wahrhaftig mein Volk.
Amen.
Und auch 1. Petrus. 1. Petrus haben wir auch gelesen, Kapitel 1, Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Das ist das Ziel von allem Leiden, von alles durch Feuer gehen müssen. Und zuletzt 2. Korinther 4. 2. Korinther 4, Vers 17. Wir werden gemeinsam lesen. 2. Korinther 4, Vers 17.
Amen. Denn unsere Drangsal, die gleichmäßig und leicht ist, schafft ein über alle Maßen reiches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit uns.
Amen.
Den ihr nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig.
Amen.